Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Ja, wie fängt man den Podcast an, wenn es Richtung Florida geht? So viele Welcome to Miami oder so ähnlich. Ne? Also noch ist es nicht so weit, aber freuen wir uns drauf. Nächstes Rennen in der Formel 1 steht vor der Tür. Es gibt viele Themen, die wir besprechen müssen. Es gibt eine Verlängerung. Es gibt einen, der offensichtlich gehen will. All das sind natürlich Inhalte jetzt gleich von Backstage Boxengasse. Wir sind wieder mit Teams verbunden, sehen uns an verschiedenen Orten. Die Sandra sehe ich mit neuer Frisur, glaube ich. Schaut zumindest so
ein
aus.
Ein bisschen kürzer ja. Habe ich es geschnitten.
Die blonde Mireille Mathieu oder so ähnlich. Und der Peter. Peter, bist du im Baumhaus oder was ist da?
Nee, ich bin tatsächlich, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich kann dir mal einen anderen Blick zeigen. Ich habe hier einen ehrlichen Blick aus Wettersteingebirge. Ich bin im Moment noch als Anhängsel meiner Frau mit unterwegs, und zwar in Elmau, weil meine Frau hier einen Yoga-Retreat leitet, jetzt die ganze Woche lang. Und ich bin jetzt bis zu Beginn der Woche noch mit dabei. Und dann geht's für mich aber auch am Mittwochmorgen nach Miami. Also ich genieße das jetzt hier noch, und ich glaube tatsächlich jetzt, ich meine, ich war natürlich auch jetzt schon ein paar Mal mit der Formel 1 unterwegs, das sind jetzt die ersten sonnigen Tage in diesem Jahr, und ich meine, es ist Ende April, also es war bislang relativ zäh, was das Wetter so mit sich gebracht hat, und jetzt scheint das Ganze in die richtige Richtung zu gehen, hoffentlich.
Sehr schön, ja, bloß deswegen wegen Baumhaus, weil so viel Holz da drüber ist, irgendwie, ja, so
ist
Holzverkleidung.
Holz, deswegen, Holzvertäfelt.
Wenn du in Tirol bist, kann ich das dann verstehen, dann ist das so. Ja. Da gehört es dazu. Lasst uns über Miami reden. Das ist das nächste Rennen, und es sind so unfassbar viele Themen, die jetzt unter der Woche aufgekommen sind. Ein Thema, das wir ja schon lange auch irgendwie auf der Agenda hatten und viel drüber gesprochen haben. Nico Hülkenberg wird also in Zukunft Werksfahrer von Audi sein. Nächstes Jahr erstmal noch Sauber. Eine Rückkehr für ihn zum Team. Ne? War ja da schon mal 2013. Gibt uns natürlich auch das gute Gefühl, dass wir weiterhin einen Deutschen definitiv einen auf jeden Fall mal in der Formel 1 haben. Und wir haben ja schon viel drüber gesprochen, Sandra, auch du ja mit Nico, eine tolle Geschichte, die er sich auf jeden Fall verdient hat durch seine guten Leistungen.
Ja, absolut. Und das hat sich ja im Prinzip eigentlich seit letztem Jahr ja schon angedeutet, weil da gab es ja auch die Infos letztes Jahr schon, dass Sauber/Audi ihn ja eigentlich gerne jetzt schon geholt hätte, zu diesem Jahr er ja nicht rauskam aus dem Vertrag. Und das ist natürlich, ich meine, ich glaube, über seine Fähigkeiten und seine Leistung als Fahrer braucht man momentan nicht diskutieren. Und dass dann natürlich Audi auch eine deutsche Farbe haben möchte, ist ja irgendwie auch ganz klar. Also finde ich, ist irgendwie so eine, im Moment für mich gefühlt, so eine Win-Win-Situation irgendwie für beide.
Win-Win-Win-Situation, ne? Win-Situation für Nico, Win-Situation für Audi und Andy Seidel, der ihn ja auch kennt, haben ja auch schon einen Sieg eingefahren in Le Mans, damals mit Porsche. Also schätzen sich sehr, und für uns natürlich auch, ne? Diese deutsch-deutsche Kombination. Ich glaube, da haben alle was davon. Ich meine, Nico ja nicht nur auf der Strecke ein High-Performer. Man hat's die letzten Jahre oder das letzte Jahr schon immer gesehen in den Qualifyings. Dann hat der Wagen aber sonntags das nicht mehr hergeben können. Und jetzt, wo man diese Reifenthematik mehr im Griff hat, sieht man, dass er auch regelmäßig in die Punkte fährt. Das ist ja eine der positiven Überraschungen, auch wenn man so will, dass das Haas-Team und allen voran eben Nico, der da der absolute Leistungsträger ist, und neben der Strecke macht er eben auch Spaß, weil er diese Lockerheit nach wie vor hat, gebündelt mit diesem Fokus und ja, dieser absoluten Professionalität. Ich glaube, wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt, so fit wahrscheinlich wie noch nie, ist diese Kombination einfach echt top für alle Seiten. Und ich glaube, dass da echt noch ein paar gute Jahre warten. Ne? Und ich meine, Ralf hat es ja auch in Miami, in China, beim China Grand Prix gesagt, mit diesem neuen Motorenreglement, warum sollte Audi dann ab 26 nicht auch ein gutes Wort mitreden können, wenn es mit dem neuen Reglement an den Start geht. Und nochmal, diese Kombination, jetzt haben sie schon mal Hülkenberg, mal gucken, was noch kommt. Ich denke, dass da beide Fahrer gehen müssen mit Joe und Bottas. Ist das schon mal ein super Start in die Zukunft.
Ja, und dann, wie du schon sagst, ne, es gibt ja da auch schon seit Wochen, ja, ich will eigentlich ja schon seit Monaten, ne? Ich meine, wir hatten da ja, glaube ich, letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass Carlos Sainz mit Sicherheit dann ja ein Thema ist als möglicher Kollege von Nico Hülkenberg bei Audi, die Verbindungen gibt's. Auch das haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert. Klar ist natürlich auch, dass der Carlos jetzt in einer ganz guten Verhandlungsposition ist durch seine gute Leistung, die er gebracht hat. Gibt ja mit Sicherheit auch noch andere Teams, allen voran Mercedes, die sich mit ihm beschäftigen. Haben wir ja auch schon gehört. Und da hat er auch, wie war's? Ich glaube, Dr. Helmut Marko hat ja irgendwie gemeint, ne, dem haben sie von Audi ordentlich viel Geld geboten, ne, für einen langen Vertrag. Und das ist ja dasselbe Thema, Peter, was du gerade aufgeworfen hast mit, macht es Sinn, nächstes Jahr zu einem Team zu gehen, wie Sauber das mutmaßlich jetzt nicht um Podien mitfährt? Macht es Sinn, da hinzugehen und ein Jahr in Anführungszeichen zu vergeuden und dann zu ernten? Oder ist es schlauer, man geht woanders hin und ist gleich vorneweg? Ich halte gleich sofort meine Antwort dagegen und sage, was ist mit Mercedes? Das ist jetzt auch kein Podiumskandidat, ne? Kein Safer.
Also ich frage mich dann immer, welche Option man hat, ne? Also ich glaube, dass Nico hatte das ja auch mal in einem Interview gesagt, dass er eigentlich auch immer so ein Stück weit schade ist, dass er so unterm Radar fliegt. Ich finde ja, dass er auch einen Platz bei einem absoluten Top-Team verdienen würde. Red Bull, Mercedes muss man ja auch immer noch dazu zählen oder Aston Martin, wer weiß, was da noch passiert, auch mit Lance Stroll. Ich finde schon, dass er das verdient hätte, aber offensichtlich, glaube ich, ist die Begierde dieser Top-Teams dann erstmal eine andere und die gucken sich nach anderen Fahrern um und so, glaube ich, ist das von Nico einfach ein schlauer und konsequenter Schritt zu sein, zu sagen, okay, ich gehe dahin zurück, wo ich herkomme. Ich habe da ein Umfeld, was ich kenne, mit Andreas Seidel und macht da jetzt einfach Nägel mit Köpfen. Also ich finde, das macht dann aus jeglicher Hinsicht dann auch Sinn, dann irgendwie auch in so eine vertrauensvolle Umgebung zu kommen. Und so schätze ich es dann irgendwie auch ein. Und für einen Sainz, ja, wenn der diese Offerten alle auf dem Tisch liegen hat, Red Bull, das haben wir auch gehört, da ist man in losen Gesprächen, also vielmehr dann wahrscheinlich die Agenten der wer ist es, Cousin, ne? Es ist familiär gesehen,
ja,
bei
Sainz, ja, Carlos, weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber ist auch Carlos.
Und ja, Jürgen. Genau, ja, ne, Sainz auf jeden Fall eben auch, weiß ich nicht, ob er Vetter oder Schwibschwager ist, aber okay, der Vetter, der das ja dann für ihn leitet und macht, also der wird ein paar Angebote haben und das ist ja auch echt nach wie vor immer so die große Frage, was da passieren wird, ne? Wir haben ja auch schon mal in Richtung Toto Wolff gesprochen, mal gucken, was am Ende noch übrig bleibt. Ich glaube, dass sie sich, werden wir auch noch drüber sprechen, nach wie vor Riesenhoffnungen machen, dass Verstappen dann doch abspringt, weil da alles auseinanderbricht bei Red Bull und man dann den absoluten Top-Mann an Bord holt. Aber was ist, wenn das nicht passiert? Was ist dann? Hat man auch noch die Möglichkeit, Sainz zu holen oder ist der schon weg vom Markt? Er hat das ja auch vor ein paar Wochen mal angedeutet, wo er gesagt hat, da muss jetzt ein bisschen Bewegung reinkommen. Ich hoffe, dass jetzt alles schnell geht. Ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein kleiner Warnschuss in Richtung den Teams gewesen, zu sagen, pass auf, wenn ihr mich wirklich haben wollt, dann macht jetzt mal, weil ich das irgendwie früher entschieden haben möchte. Oder sind am Ende dann irgendwie alle weg? Ein Verstappen, der vielleicht bei Red Bull bleibt und ein Sainz, der keine Ahnung, zu Red Bull möglicherweise geht und Mercedes dann guckt, wen man dann noch bekommen kann. Also das ist gerade so total spannend, finde ich. Welche Optionen haben die Fahrer? Wie lange wartet man? Wie lange können die Teams warten? Also das ist gerade wirklich so ein Schachspiel auf höchstem Niveau, glaube ich, was so dieses Fahrerkarussell anbetrifft.
Was ich halt finde, was Audi da im Prinzip noch so ein bisschen, also ich sag immer Sauber/Audi, weil nächstes Jahr sind sie ja noch Sauber und dann erst Audi ab zu 26, so ein bisschen vielleicht noch so ein Pfund in der Hinterhand haben, meiner Meinung nach, ist halt so dieses Thema, dass du als Fahrer jetzt auch dabei sein kannst, so ein neues Projekt komplett von Anfang an mit aufzusetzen, mit zu begleiten. Das hast du ja in der Form, wie es jetzt bei Audi der Fall ist, in der Formel 1 auch nicht so oft. Und ich habe immer so das Gefühl, da ist einfach so eine immens positive Aufbruchsstimmung jetzt schon irgendwo da, wenn man über diese Zukunft da irgendwo auch spricht. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass das auch eben, wenn es jetzt eben um die Personalie Carlos Sainz möglicherweise auch geht, einfach ein gutes, großes Argument ist, dass Audi und Sauber da auf ihrer Seite haben, um ihm vielleicht auch schmackhaft zu machen, zu sagen, okay, so ein Jahr im Sauber, wo es jetzt nicht ganz so gut läuft, ist verkraftbar für das alles, was danach so kommt. Weil, also ich finde, dass das alles so einen extrem positiven Mut macht. machenden Anschein hat.
Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde auch immer so, ne, ich meine auch da, ne, der Andy Seidel kennt den Sainz gut aus McLaren-Zeit, Sainz damals zu Ferrari gegangen, weil er das Angebot dann hatte, aber auch da ist ja ein großes Vertrauensverhältnis, ne? Und ich denke mir immer so, auch jetzt bei Nico haben wir das ja gerade schon erwähnt, ne, wir haben das ja erstmalig besprochen, auch bei Nico in Mexiko letzten Jahres, wo wir das berichten konnten, dass er schon gegangen wäre, auch in diesem Jahr hätte schon dort fahren wollen bei Sauber, sondern du hast es gerade gesagt, ne? Und wenn du, glaube ich, so früh auch schon merkst, dass dann ein Teamchef so ein Interesse an dir hat, ne? Und das gleiche gilt für Carlos Sainz, dann macht das, finde ich, auch viel aus, ne? Also stellt euch selber die Situation vor, wenn jemand von Anfang an ständig Interesse an euch hat und sagt, pass auf, wir würden das total gerne machen, mit dir, Sascha, oder mit dir, Sandra, keine Ahnung, bei irgendeinem TV-Sender und ihr von Anfang an dieses Vertrauen spürt. Also ich finde, das ist einfach schon viel, viel wert, ne? Und deswegen auch für Sainz wäre das wahrscheinlich die, finde ich, die beste Lösung, die sich ihm bietet, ne?
Ja, unbedingt. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch eine gute Kombi ist. Also gibt schlechtere Kombinationen am Fahrermarkt, wenn du Sainz und Hülkenberg in einem Auto sitzen hast und Seidel als Strippenzieher dahinter. Das kann was werden, Peter. Du grinst so.
Ja, es sei denn, ich meine, wie gesagt, weil ja heutzutage irgendwie alles möglich ist und wie gesagt, Red Bull ist halt einfach, also ich meine, man macht 2 Stunden die Augen zu oder widmet sich einem anderen Thema und liest dann schon wieder die neuesten Schlagzeilen auch zu dieser Thematik bei Red Bull. Ich meine, auf der anderen Seite, klar, kann es natürlich sein, überlegt mal, wenn Verstappen wirklich nächstes Jahr oder Richtung nächsten Jahre schon zu Mercedes wechselt, da eine Vakanz ist, die haben wahrscheinlich nächstes Jahr noch das beste Auto und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, zumindest ein Jahr lang ganz vorne mitzufahren, auch für den Sainz, wenn er so ein Angebot dann nochmal kriegen würde und wird dann auf einmal, weil er das beste Auto zur Verfügung dann noch hat für die nächste Saison, möglicherweise Weltmeister. Ne? Ich meine, auch das ist vielleicht dann irgendwo eine Vision, die er hat, ne? Und die ja vielleicht auch gar nicht so abwegig mehr ist.
Ja, natürlich. Guter, ist ein guter Punkt. Deswegen hat er ja eigentlich die besten Karten, der Carlos Sainz. Klar wird es irgendwann mal Deadlines geben, die dann eingehalten werden müssen. Aber wir sagen, pass mal auf, bis dahin liegt der Vertrag da und entweder du unterschreibst den jetzt und gibst mal Gas, dass wir da jetzt hier Klarheit haben. Sonst gilt der Vertrag nicht mehr. Das kann natürlich auch sein, aber bis zu dem Zeitpunkt kann das ja ausreizen dann am Ende des Tages und sich alles angucken. Und ich meine, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, der dickste Brocken, der umfällt, ist Max Verstappen. Wenn der sagt, alles ist fein bei Red Bull und ich bleibe auf jeden Fall, dann wird das Kapitel zu sein für alle anderen. Solange der aber sich nicht klar bekennt und nach wie vor diese Gerüchte aufpoppen, dann wird es schwierig. Und das hat natürlich auch dann was mit Adrian Newey zu tun. Auch da haben wir ja schon vor ein paar Ausgaben drüber gesprochen, dass da Wahrscheinlichkeiten da sind, dass er geht. Und ich meine, jetzt haben ja so viele auch drüber berichtet. Und ich meine, ich weiß nicht, ob die Nummer Sandra stimmt mit Bologna, dass er da am Flughafen gesichtet wurde. Also kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber Bologna, um das mal zu erklären, ein naher Flughafen in der Nähe von Maranello. Also das ist eigentlich der Flughafen, wo man landet, wenn man dahin will. Aber weiß ich nicht.
Wobei man vom Flughafen Bologna aus natürlich auch noch diverse andere Reiseziele ansteuern kann. Also da gibt's jetzt auch nicht nur Maranello und das sind dann immer so. Aber das sind halt einfach diese Spitzfindigkeiten momentan, ne? Wenn du über solche Themen sprichst und dann kommt da so ein Bild auf einmal auf oder jemand hat den da gesehen etc. Da guckt man einfach ganz besonders hin. Und ich finde es auch hochspannend, was passiert jetzt eben rund um diese Personalie mit Adrian Newey. Was passiert
ganz generell? Kurz zu Newey, ne? Und Bologna, das hat sich dann aufgeklärt, weil der da an so einer Serie teilgenommen hat in der Nähe von Bologna und da unterwegs gewesen ist. Da gab es dann auch Bilder im Rennanzug sogar, im Red Bull. Ja, genau. Das war dann irgendwo zu sehen und zu lesen. Also das hatte sich relativ schnell aufgeklärt.
Nichtsdestotrotz kann er ja dann am Abend in Maranello vorbeifahren.
Ja. Nur ich sag jetzt mal, dass es da jetzt nicht diesen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Nein, nein, nein. Also vermeintlich, ne?
Aber Thema ist es ja.
Ja, es ist halt dieses Thema, was jetzt einfach seit Anfang dieser Saison schwelt mit diesem Machtkampf, der da herrscht bei Red Bull, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, wo ich mir dann auch vorstellen könnte, dass eine Person wie Adrian Newey irgendwann vielleicht einfach sagt, hey, auf diesen ganzen Zirkus und diesen ganzen Firlefanz hier habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr und ich weiß sowieso, dass ich mit Kusshand bei jedem anderen Team unterkomme. Ich gucke mich jetzt einfach mal um. Kann natürlich aber auch was sein. Ich meine, sein Vertrag, glaube ich, läuft ja noch bis Ende 25 bei Red Bull. Ja, vielleicht ist er auch in Vertragsverhandlungen und vielleicht nutzt er das jetzt auch wiederum. Das gibt's ja auch, um seine Verhandlungsposition zu stärken. Kann auch sein. Weiß man auch alles nicht.
Ja, ja, alles möglich. Vielleicht
hört auch ganz auf.
Ja, auch das auch ist möglich. Rente. Auch das hätte er sich verdient. Ja, es ist schwierig, da jetzt genau zu wissen, was Phase ist.
Fakt auf jeden Fall ist, dass das, was Jos Verstappen vor einigen Wochen zu Saisonbeginn angekündigt hat, dass der Horner in Kauf nimmt, dass dieses ganze Team auseinanderplatzt, ja doch nach wie vor auch ein mögliches Szenario ist. Ne? Also Marco und Verstappen in dieser Einheit, möglicherweise vor einem Wechsel zu Mercedes. Ich habe das ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Marco und Wolf haben sich wieder angenähert. Ich erinnere mich noch, nach dieser Saison 21, haben das ja auch schon mal thematisiert, auch bei Hardenack getrifft mit Helmut Marco, hat er gesagt, also da ist viel kaputt gegangen. Offensichtlich durch diese ganze Geschichte, die gerade bei Red Bull intern passiert, hat man sich da aber auch wieder angenähert. Nicht nur von Max Verstappens Seite, sondern auch von Toto Wolf und Marco, erinnert euch dran, als Marco gesagt hat, dann kriegt der Helmut das rote Kapperl und ist bei uns dann auf einmal als Berater unterwegs. Also so ein bisschen scherzhaft in Anlehnung an Niki Lauda, der mit der roten Mütze ja immer bei Mercedes zu sehen war und so ein wichtiger Bestandteil dessen war, dass Mercedes so eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Also vielleicht sieht Mercedes auch gerade den Vorteil und sagt, okay, wenn wir noch jemanden wie Marco und Verstappen irgendwie dazukriegen, Verstappen sowieso, aber Marco eben auch, ist das vielleicht, keine Ahnung, genau das, was wir gerade brauchen. Newey, der mit Ferrari in Verbindung gebracht wird oder vielleicht mit Aston Martin oder keine Ahnung was. Aber wie gesagt, diese Worte von Jos Verstappen, der seitdem auch nicht mehr an der Strecke war, dass Horner da dazu führen wird, dass dieses ganze Team auseinanderbricht, bleibt gerade wirklich eine Drohkulisse für Red Bull, die wahrscheinlich so aktuell ist wie nie zuvor.
Ja, ja. Das ist ja das Interessante. Also was da passieren wird, wir werden in Miami ein bisschen schlauer werden, hoffe ich mal, weil zum einen wir die ganzen Kollegen da sehen und zum anderen natürlich auch viele Kollegen und Kolleginnen von uns da sind, die da auch wieder neue Informationen vielleicht haben. Also deswegen macht's es umso aufregender, dann in Miami zu sein. Eine Rennstrecke und eine Stadt, die ja unfassbar ist, ne, schon so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Und dann auch vor allem, wenn man jetzt sieht, wo die letzten zwei Rennen waren, Japan und China, dann auch wieder ein bisschen Glamour in die Formel-1-Welt reinbringen. Ich weiß, dem einen ist es zu viel, aber irgendwie hat man sich, finde ich, jetzt schon an Miami gewöhnt. Also auch wenn es jetzt erst das dritte Rennen ist.
Ja, ich finde vor allem ja irgendwie, auch wenn du es jetzt nochmal so in Vergleich setzt, auch mit Las Vegas, dann ist es schon eher fast ein bisschen normaler geworden in Miami. Und ich freue mich einfach tatsächlich jetzt mal ein bisschen auf diese ganzen Farben, die es da gibt in Miami. Fahrerlager ist ja auch sehr bunt und da macht man ja schon einiges, weil ich fand natürlich schon auch jetzt vor allem China, klar, wenn man sich da in diesem kleinen Park bewegt hat, ist das alles wunderbar, aber da gibt's ja auch diesen Bereich quasi zwischen Hospitalities und Back of Garage, der sehr groß ist, was eher so eine Betonwüste aussieht. Also ich freue mich da irgendwie tatsächlich ein bisschen auf diese ganzen Flamingo-Miami-Farben, die wir dann jetzt am Wochenende überall sehen werden.
Ja, ich auch. Ich freue mich da auch drauf. Und wie was du auch sagst, Sascha, ne? Ich meine, das macht ja auch diese verschiedenen Kontraste aus, die es gibt in der Formel 1. Rennen wie in Japan, wo du dann gar keine Prominenten hast. Und dann eben dieser Glamour Grand Prix in Miami. Da werden wieder zig Prominente erwartet. Shaquille O'Neal, ich habe jetzt sogar gelesen, dass Donald J. Trump da sein soll bei all den Terminen, die er gerade hat, auch vor Gericht in New York. Da gab es irgendwie auch so eine kleine Posse, weil es da wohl einen Menschen gab, der zum engsten Umfeld von Trump auch gehört, der da eine Lounge angemietet hat für viel Geld und die Plätze, die in diese Lounge führen, dann für wahnsinnig viel Geld verkaufen wollte. Das Geld sollte dann wiederum in den Wahlkampf von von Trump führen. Und der Miami Grand Prix oder die Organisatoren haben das dann spitz oder rausgefunden und haben gesagt, pass auf, funktioniert so nicht, und das Ganze dann unterbunden. Also irgendwo auch gleich wieder eine skandalträchtige Nachricht, wenn es um Trump geht. Aber da bin ich auch mal gespannt, ob der da ist. Und ansonsten, ich meine, Miami und Las Vegas, was so die Promi-Dichte angeht, klar, Las Vegas vielleicht das Nonplusultra, aber Miami steht dem ja nicht wirklich hinterher, ne? Also ich freue mich da auch total drauf.
Ja, vor allem die Strecke an sich finde ich ja auch spannend. Das ist ja, finde ich, der Mix, der es dann auch ausmacht. Also du hast, also zumindest ist es bei mir so, wenn ich gefragt werde, so, was ist für dich der Reiz der Formel 1, welche Strecken und so weiter findest du gut? Dann sage ich immer, das ist der Mix ist es, der entscheidend ist. Also wie ist die Stadt, wie ist die Gegend, in der man da ist? Und wie ist die Strecke an sich von der Beschaffenheit und welches Spektakel kann man da erwarten? Und Miami war eigentlich immer ganz gut für gute Rennen, auch wenn es erst zwei waren. Und jetzt haben wir dann auch die Sprintveranstaltung, die dann auch nochmal wieder ein bisschen mehr Pfeffer da reinbringt. Zwei Sprints hintereinander, heißt natürlich dann auch, die Vorbereitungen sind immer ein bisschen schwierig, auch was den Asphalt ja anbelangt. Ich will nicht sagen, eine ähnliche Situation wie in China, aber wir wissen ja alle, ne, das ist der Parkplatz normalerweise rund um das Stadion der Miami Dolphins, das Hard Rock Stadium. Da wird auch immer wieder frisch asphaltiert, neu asphaltiert. Da gab es auch immer ein bisschen Themen in den letzten zwei Jahren. Und das heißt natürlich auch, dass die Teams da jetzt nicht komplett austrainiert dahin kommen, sondern schon auch ein paar Unbekannte haben und das Ganze nur in einer Stunde dann rausfahren müssen. Also das ist schon spannend, wie sie damit umgehen. Also es gibt viele Dinge, auf die wir uns freuen können. Und der ein oder andere, vor allem der eine, Logan Sargeant, der eine Amerikaner, Heimrennen für ihn eigentlich, eine tolle Geschichte, für den wird es auch so langsam schwierig, nach wie vor, ne, hat in China ja auch wieder nicht unbedingt das beste Glück auf seiner Seite gehabt.
Ja, da frage ich mich tatsächlich einfach, wie lange man sich das bei Williams jetzt wirklich noch anschaut. Und da ist es ja natürlich auch der Fall, auch glaube ich, Williams, weil wir haben es ja quasi, wir reden beim Fahrermarkt ja immer darüber, eigentlich über die Top-Kandidaten. Aber dabei zu beachten ist ja auch nochmal, dass es ja auch viele, viele andere Fahrer gibt, deren Verträge auslaufen oder die zum Beispiel vielleicht auch bei ihrem Team jetzt nicht mehr ganz so happy sind. Also da bestünde auch für Williams im Moment eine gute Chance, jemanden zu holen. Die Frage ist halt nur tatsächlich, ob sie den Logan das Jahr noch zu Ende fahren lassen.
Hängt von den Sponsoren ab und von den Verabredungen. Peter, du hattest ja mal irgendwie rausgefunden, dass es offensichtlich ja ein Deal ist, der von Rennen zu Rennen geht. Auch wenn das James Vowles nur so halb dann zugegeben hat. Aber zwischen den Zeilen war er, glaube ich, erstaunt, dass du diese Information hattest. Also zumindest wirkte es das auf mich. Ich meine, wir sollen jetzt nicht auf Logan Sargeant einprügeln. Ne? Das ist ein netter Kerl und so weiter. Und ich weiß auch, dass der natürlich alles tut, um da weiter drin zu bleiben. Aber es ist halt nur ein Thema, ne?
Ja, total. Ich finde das ja immer so ein bisschen, wenn dem dann nicht so wäre, dann kann man es einfach dementieren und sagen, nein, wir fahren ganz sicher mit ihm die Saison zu Ende. Das hat Fouls nicht gemacht und von daher schwebt dieses Damoklesschwert Rennen für Rennen über dem Logan. Ich meine, die Saison ging für ihn ja auch wirklich alles andere als günstig los, ne? Mit diesem Unfall von Albon. Man hatte kein Ersatzchassis, heißt, Sargeant musste dann sein Auto hergeben und hat traurig zugeschaut, wie Albon dann doch nicht in die Punkte fuhr. Also das ist natürlich irgendwie alles sehr unglücklich. Die Frage, die wir uns ja auch jetzt irgendwie hier schon seit Wochen stellen, ne? diese Entscheidungsfreudigkeit bei Fouls in dem Sinne, beim Teamchef, jetzt in diesem Falle, macht ja total Sinn, aber nach wie vor die große Frage, warum fährt man mit ihm dann auch die zweite Saison, nachdem die erste ja auch schon nicht gut war? Okay, sind es Sponsoren, die dann eine wichtige Rolle spielen? Ja, nein, keine Ahnung, aber ich kann mir einfach gut vorstellen, dass er die Saison nicht zu Ende fährt, weil es ja dann irgendwo auch keinen Sinn macht. Irgendwann wird man erkennen, das ist halt langfristig nichts. Und wenn man irgendwo rauskommt, und das scheint ja der Fall zu sein, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es da eine Alternative gibt. Und ich glaube daran, dass es dann Kimi Antonelli sein wird, der seinen Platz bekommt. Das ist zumindest meine Einschätzung der Situation. Und warum sollte man den dann nicht schon nach der Sommerpause ins Auto setzen, um Erfahrung zu sammeln?
Ja. Würde ich auch so sehen. Top-Favorit natürlich, wie immer, Max Verstappen, ne, muss man auch klar sagen. Ich habe gerade nochmal in die Geschichtsbücher reingeguckt, so weit muss man gar nicht gucken. Die letzten 6 Rennen in USA hat Max Verstappen gewonnen. Also seit 2021, also seitdem überhaupt wieder, ja, ist so, seitdem überhaupt wieder seit der Corona-Krise in USA gefahren wird. immer Verstappen. Dreimal in Austin, zweimal in Florida, also in Miami und in Las Vegas eben auch. Also ja, die Strecke an sich wird im Red Bull auch wieder liegen. Die Frage ist nur, wie nah kommen die anderen ran? Ich finde schon, dass man da Tendenz sieht, dass es näher rangeht. Die Frage, wiederhole ich mich, ist halt nur, wann schafft's einer? In diesem Jahr hat's ja schon mal Carlos Sainz hinbekommen in Australien. Mal gucken. Und auch das, eigentlich ist es nicht verwunderlich, aber wenn man dann drauf schaut, vielleicht dann schon Sergio Perez, ne? Zum letzten Mal hier vor einem Jahr eine Pole geholt in Las Vegas. Danach hatte er große Krise in der Qualifikation letztes Jahr. Erinnert euch, ne, was er da alles für einen Mist gebaut hat. Hatte dann zeitweise ja einen durchschnittlichen Startplatz von Position 9, weil er so oft das Auto in der Quali zerstört hat. Das war seine letzte Pole.
Aber ich meine, dass das letztes Jahr auch eben mit diesen ominösen Worten zusammenfiel, als er auf einmal Sergio Perez vom WM-Titel gesprochen hat und es danach auf einmal so rapide bergab ging, wo damals ja auch da Dr. Marco noch gesagt hatte, der soll mal jetzt aufhören, vom WM-Titel zu reden, weil das tut ihm irgendwie überhaupt nicht gut. Also möglicherweise war tatsächlich Miami das Ende vom Höhenflug von Sergio Perez letztes Jahr.
Pole war Las Vegas, Sascha? Oder
letzte Pole? Seine letzte in Miami. Las Vegas hatte Leclerc, falls ich mich versprochen haben sollte. Nee, also in Miami war die Pole. Auch verhört.
Okay. Ja, Wahnsinn, ne? Letzte Pole Miami.
Mit so einem Auto, ne?
Ja, mit so einem Auto, ne? Ja, wie gesagt, ich meine, das ist ja ein Thema, was polarisiert, das liest man ja auch und ich kann das auch gut verstehen, dass man sagt, hey, was wollt ihr eigentlich? Der macht doch trotzdem nach wie vor einen Top-Job, ne? Und ja, das muss man auch irgendwie alles differenziert sehen. Das haben wir ja auch schon oft gesagt und honoriert, dass er Max vor allen Dingen dazu geholfen hat oder verholfen hat, Weltmeister zu werden 2021. Aber diese Bilanz gehört eben auch dazu, wenn man sich die Leistungen insgesamt anschaut von Perez. Letzte Pole Miami finde ich schon Wahnsinn. Und dass er immer so weit dann irgendwie am Ende auch weg ist von Verstappen und dass sie sich wirklich Gedanken machen müssten, wenn Verstappen ginge, ob man das dann halten kann, ob das Perez dann ausfüllen könnte und dann automatisch dann der beste Kandidat wäre, um Weltmeister zu werden, mag ich einfach zu bezweifeln, wenn man diese ganzen Sachen sich dann auch nochmal vor Augen führt. Bleibt spannend, auch die Entwicklung von Perez und was ja auch Red Bull mit dem Mexikaner fordert oder was ihm vorschwebt dann auch für die Zukunft, ne?
Ja, also es sind viele Baustellen derzeit bei Red Bull und es könnte so schön sein, ne, dass das, was du vorhin meintest, mit, dass das Team zerbröselt wird oder sich selbst zerbröselt und auflöst oder vielleicht Horner das ganze Team zerbröselt, das ist eigentlich unglaublich. Die sind so gut dabei, das beste Auto, die besten Leute, aber haben trotzdem keine Ruhe, ne? Das meine Oma, ne? Meine Oma habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Lebt ja Gott sei Dank noch mit 102. Die sagt oft: Unter jedem Dach ist auch ein Ach.
Ja, das kenne ich auch von einem guten Kumpel. Hört deine Oma uns eigentlich immer?
Die hört, also ich weiß nicht, ob sie immer.
Liebe Grüße.
Ja, ab und zu hört sie.
Ja, vielleicht kann man das mal zitieren, ne, jetzt ja. am Wochenende, ne? Also was die Situation bei Red Bull angeht, unter jedem Dach ein Ach, passt auf jeden Fall ganz gut, ne? Und ich meine, auch was man da jetzt hört, es gibt ja eine neue Untersuchung dann auch im Hintergrund, die dann nochmal von einem anderen Anwalt durchgeführt wird, aber auch da der Tenor, selbst wenn das jetzt was anderes herausbringen sollte oder herausbefördern sollte als beim ersten Mal, wo Horner ja entlastet wurde, würde der thailändische Anteilseigner, der nun mal diese 51% hat, wohl nicht von Horner abrücken, ne? Und das scheint wohl auch Fakt zu sein, ne? Ich bin gespannt. Ich meine, Ralf hat's ja jetzt auch nochmal gefordert. Ich habe es gelesen, dass Red Bull sich möglichst von Horner trennen sollte, um das vielleicht noch zu retten, was man da hat. Aber ich glaube, das ist alles so verfahren und vor allen Dingen ja auch nicht an der Oberfläche, an der wir da sind, an der sportlichen Oberfläche, sondern geht viel, viel tiefer in das tiefste Machtzentrum von Red Bull, dass das so einfach nicht zu lösen scheint, ne?
Ja, wirkt fast so. Das ist halt eigentlich auch so traurig, dass ein Team, eine Mannschaft, eine Familie, wie sie sich zumindest immer so dargestellt haben, offensichtlich komplett vorm Scheitern steht. Das ist traurig. Und umso erstaunlicher.
Aber das hat man ja auch schon öfter gesehen, ne? In den besten Familien, da knallt's dann auch mal richtig und da ist dann auch Blut nicht mehr dicker als Wasser unter Umständen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Erfolg Red Bull da irgendwie nicht gut tut. Weil wenn sie sich nicht aufs Sportliche und auf den sportlichen Erfolg so konzentrieren müssten, weil es ja irgendwie läuft, dann ist irgendwie genug Platz für solches Theater irgendwie.
Ich glaube,
Drama
dass das nur...
ich weiß nicht wie viele Akten.
Ja, ich glaube, dass das nur aber eigentlich an einer Person aufzuhängen ist. Ne? Also wenn die eine Person die Füße ein bisschen stiller halten würde, dann wäre, glaube ich, das Thema nicht so groß. Also das hat natürlich auch alles, Peter hat es, glaube ich, auch vor ein paar Ausgaben mal gesagt, alles auch mit dem Tod von Didi Mateschitz zu tun. Derjenige, der da den Laden kontrolliert hat, ja, aus der Ferne mehr oder weniger dort geführt hat. Und klar, das hast du, ich weiß gar nicht, auch in der Geschichte, ne? Ihr wisst ja, ich krame gerne in den Geschichtsbüchern immer so ein bisschen. In der Geschichte gab es das ja auch schon im alten Rom, wie auch immer, da ist ein Cäsar nicht mehr da. Und dann geht's drum, wer wird sein Nachfolger? Und dann geht das Hauen und Stechen los. Und am Ende des Tages ist es ja so, dass in dem Fall Christian mit der Toga versucht, sich den Lorbeerkranz aufzusetzen. Und das ist schon so ein bisschen, ne?
Ja, und er ist auf jeden Fall kurz davor, ne? Und ich meine, das hat man ja auch immer gesehen, ne? Zwischen Mateschitz und Marco, da passte kein Platz. Das haben die im Alleingang gemacht, wenn es um sportliche Belange ging. Und Mateschitz, das hört man zumindest so raus, hat sein Erbe dann, zumindest was solche Entscheidungsprozesse dann irgendwie auch angeht, nicht irgendwie bis zum Ende dekliniert und festgelegt. Und so gab es halt jetzt einfach dieses Machtvakuum. Und Horner hat das wohl ganz gut durchschaut, dass es da vielleicht dann die bessere Seite gibt auf der Seite des thailändischen Anteilseigners, der große Stücke auf ihn hält. Und auf einmal verschiebt sich da irgendwie alles, ne? dieses ganze Machtgefüge. Und Horner ist jetzt derjenige, der am Drücker ist und da vielleicht große Aufgaben auf ihn warten. Nur hat man so gerade das Gefühl, zumindest mal von halb außen betrachtet, dass er irgendwie so mit blindem Eifer dieser Karotte hinterher rennt, um diese Macht zu bekommen und alles links und rechts neben ihnen vergisst. Und ich habe dieses Interview noch bei Sky UK in Erinnerung, wo er gesagt hat, keiner ist größer als das Team. Dann denke ich mir so, inwieweit gilt das denn auch für dich, was du da gerade gesagt hast?
Er nennt sich also Team.
Nach wie vor. Das ist es. Genau, er nennt sich Team.
Vielleicht ist das Team Horner, ne?
Ja.
Ja, vielleicht heißt es ja dann irgendwann so, nee, keine Ahnung, aber das ist halt das, was einem so aufstößt, ne? Und nach wie vor, ne, dieses grenzüberschreitende Verhalten gegenüber der Mitarbeiterin, nach wie vor keine Transparenz, man weiß nicht, was da wirklich los gewesen ist. Dieser Chat, ja, das ist übel, dass das rausgekommen ist, gar keine Frage und gehört nicht an die Öffentlichkeit, aber auch das hinterlässt ja einfach so einen bitteren und einen faden Beigeschmack. Wenn du bei den Teammitgliedern fragst, auch was die Hospi angeht, sagen alle, dass Horner sich über die Jahre wahnsinnig verändert hat und eben diesen wahnsinnigen Machtanspruch hat. Also ja, da scheint einiges auseinander zu fliegen, wohin das dann alles führt. Man mag es irgendwie noch gar nicht richtig abschätzen, aber Fakt ist auch wenn man die beiden da jetzt gesehen hat, Marco und Horner, die ja da beim China Grand Prix in Shanghai dann da ja auch mal kurz zusammenstanden und sich umarmt hatten nach dem Sieg oder sich zumindest die Hand gegeben haben, irgendwie so irgendwie ein passendes Selfie macht noch keine stabile Beziehung, ne? Das ist dann auch mal klar. Ich glaube, dass es da nach wie vor unfassbar ruckelt und dass da wirklich einiges jetzt noch anstehen wird, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, ne?
Definitiv.
Wer weiß, was in Miami passiert? Wer weiß, was da passiert? Ja, das ist eben genau das nächste Ding. Da wird's wieder Fragen geben und vielleicht poppt dann wieder irgendwie was hoch an diesem tollen Platz. Der für Ferrari eine Wende wieder darstellen soll, nachdem es in China nicht so geklappt hat, rechnen die sich in Miami echt was aus, ne, was ich so mitbekommen habe. Also die Strecke könnte noch echt liegen, so von den ganzen Begebenheiten her. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die wieder ein bisschen verbessert sind, also deutlich stärker als in China, ne, wo sie ja doch schon ein klein wenig underperformed haben. Und McLaren auch nicht vergessen, ne? Das ist auch eine Strecke, die denen passt. Und sag mal, Sandra, was war los mit dem Lando? Der hat eine dicke Nase oder was?
Ja, das kam jetzt irgendwie auf. Es geisterte ein Foto von Lando Norris mit dickem Verband über der Nase am Kopf irgendwie rum. Ich glaube, Daily Mail in England hat dieses Thema vor allem auch aufgemacht. Und ich habe mal ein bisschen quer gelesen und nach anderen Fotos gesucht und so weiter und so fort. Und anscheinend war der Lando in den Niederlanden bei einem Festival feiern mit seinem guten Kumpel, mit Martin Garrix, der ja auch viel an den Rennstrecken mit Lando unterwegs ist. Und anscheinend
ist ein DJ,
ne? Ist ein DJ, genau, der da aufgelegt hat eben auf diesem Festival. Und da war Lando Norris wohl mit dabei. Und dann wurde anscheinend etwas ausgiebiger und exzessiver gefeiert und es soll wohl ein Glas dabei zu Bruch gegangen sein und Lando Norris hat sich dann wohl die Nase irgendwie an irgendwie Glasscherbe oder kaputtem Glas aufgeschnitten. Es wurde viel darüber geschrieben, er hätte sich die Nase gebrochen. Ich kann es jetzt nicht so genau bestätigen, aber das mit dem Schnitt das auf der Nase, das erscheint mir relativ plausibel, wenn ich auch so diverse andere Fotos gesehen habe von Lando. Glaube jetzt allerdings nicht, weil er jetzt auch ja schon in Miami ist, dass es etwas ist, das ihn vom Autorennfahren abhält. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn Carlos Sainz zwei Wochen nach einer Blinddarm-OP wieder im Rennauto sitzen kann und Rennen gewinnen kann, dann kann man auch mit einem Schnitt auf der Nase, glaube ich, Autorennen fahren. Ganz gut.
Ja, zeigt aber nur, Peter, das, was wir ja auch schon beobachtet haben, dass der Lando ein bisschen ein anderer Lando geworden ist. Ne? Also der kleine Junge, der in seinem Zimmer streamt und Autorennen spielt und alle können zugucken und im Hintergrund siehst du einen Berg voll Wäsche und er hat zwei verschiedene Socken an und so weiter. Das ist er offensichtlich ja nicht mehr. War jetzt ja auch irgendwie vor ein paar Wochen in Monaco mit so einem Supermodel irgendwie unterwegs. Also er feilt gerade an seiner Persönlichkeit, um nochmal meine Oma zu zitieren, der stößt sich die Hörnchen ab, ne? So ein bisschen.
Definitiv. Das könnte man natürlich zitieren am Wochenende. Nein, aber das ist ja genau das auch, ne? Sascha, Andreas Seidl hat das uns ja auch mal gesagt, dass dann nach so ein paar Jahren Formel 1 und wenn die registriert haben, okay, die sind fester Bestandteil und jetzt können sie auch einmal mal kurz nach links und rechts gucken und was gibt's denn da sonst noch so? Ui, ist aber eine saftige grüne Wiese mit schönen Blümchen, die da überall hervorlugen. Dann ist es genau der Punkt oder die Frage, inwieweit man diesen Spagat schafft, diesen hundertprozentigen Fokus zu haben auf das Renngeschehen. Ich finde es immer schwierig, jetzt dann nach einer so einer Episode da grundsätzlich ein Urteil zu sprechen. Das muss der Lando Norris in dem Fall dann auch selbst wissen, wie da die Aufteilung aussieht und wie groß der Hunger ist und der hundertprozentige Fokus auf diese Rennwochenenden. Aber klar, man hört halt hier und da dann auch wieder Geschichtchen. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn gesehen habe bei einem der Rennen, wo wir unterwegs gewesen sind, da saß er auf jeden Fall auch mit seiner neuen Freundin, die man jetzt wahrscheinlich auch in Monaco gesehen hat, auch eine Portugiesin, mit Max zusammen und Kelly Piquet saßen die vier da zusammen am Tisch. Die beiden sind ja auch gut befreundet, Max und Lando. Also es ist immer schwierig zu sagen von nur einer Episode dann irgendwie, die dann mal so rausdringt. Aber ja, offensichtlich ist genau das dann am Ende aber auch was den Unterschied bringt, ne? Inwieweit man sich wirklich hundertprozentig ausrichtet dann auch auf den Sport und alles irgendwie dranhängt. Siehe irgendwie Max, der in seiner Freizeit dann noch eine Simulatoreinheit nach der nächsten fährt und abzieht.
Ja, es sind halt junge Menschen, ne? Auch das darf man ja nicht vergessen. Es sind junge Menschen, die viel Zeit ihres Lebens auch da investiert haben, um überhaupt dahin zu kommen, wo sie sind. Du siehst es an einem Lance Stroll beispielsweise, der, glaube ich, gar keine Lust hat auf das. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, was er da macht und lieber vielleicht andere Sachen machen würde. Die haben noch den Fokus natürlich fürs Autorennfahren, aber parallel die Gelegenheit, gewisse andere Dinge auch auszuprobieren. Ich meine, du siehst es zum Beispiel auch an der Entwicklung von Nico Hülkenberg, um den Bogen zu spannen zu unserem Podcast, wie wir begonnen haben, der ja auch seine Phasen hatte schon, ne, in seiner langen Karriere, wo du sagst so, naja, okay, jetzt komplett falsch abgebogen ist er jetzt vielleicht nicht, aber die Spur, die er anfangs seiner Karriere hatte, hat er jetzt nicht mehr. Jetzt würde ich sagen, jetzt ist er wieder auf der Spur, wenn nicht sogar auf einer noch besseren als zu Beginn seiner Karriere. Also man kann ja da auch wieder hinfinden, ne? Und andere Wichtigkeiten entdecken in seinem Leben. Also da finde ich, ist Nico ein ganz gutes Beispiel dafür, wie es auch gehen kann. Ne?
Ja, und vielleicht braucht man diese Erfahrung eben auch, ne?
Ja, eben.
Erinnert euch doch aber auch mal auch an diese Zeit, die auch Lewis Hamilton hatte, wo der quasi in der Sommerpause, weiß ich noch, alle zwei Tage mit seinem Privatjet rund durch die Welt geflogen ist zu irgendeiner anderen Party, auch zwischen den Rennwochenenden teilweise von einer Party zur nächsten geflogen ist. Und der hat halt aber diesen Spagat zum Beispiel ja gut geschafft, weil er hat trotzdem die Leistung abgeliefert. Das waren auch in den Phasen oder in der Zeit, wo er die WM-Titel gesammelt hat wie andere Briefmarken. Und ich finde auch irgendwie, es sei den Jungs auch gegönnt, ehrlich gesagt, in so einem jungen Alter. Und wenn du die Möglichkeiten hast, dann darf das auch mal sein, finde ich.
Ja, durchaus. Also, wir freuen uns auf Miami. Wer weiß, was da noch alles passiert. In Miami kann man, glaube ich, auch ganz gut feiern. Wir werden unsere Augen und Ohren offen halten. Wer da mit einem Schmiss nach Hause kommt, wie auch immer. Vielleicht ist es der Peter auf der Suche nach Promi-Stimmen. Peter ist ja auch, denke ich, da gefährdet, wenn er da am Grid rumläuft und Shaquille O'Neal hinterher rennt. Ja, wer weiß, genau, ob der auch wieder da ist. Aber es kommen viele,
eine
Peter.
Neue Auflage.
Muss ja, ich mal gucken, ob ich dir da nicht einen Auftrag mitgebe, wenn du interviewen sollst.
Okay, da bin ich gespannt. Also ich werde auf jeden Fall mir mal die Bunte und die Gala am Flughafen holen und mal ein bisschen Lektüre dann betreiben auf dem Flug.
Ja, schön wird's auf jeden Fall. Nächstes Rennen also, das sechste der Saison. Die Zeit vergeht, unfassbar. Das sechste Rennen der Saison in Miami. Alles natürlich wie gewohnt bei Sky. Los geht's schon am Donnerstag, 16.30 Uhr mit Warm-up. Und dann natürlich das erste freie Training am Freitag. Nicht vergessen, Sprintwochenende mit den bekannten Abläufen. Das heißt, Sprintqualifikation Freitag. Dann der Sprint am Samstag, normale Quali danach und das Rennen am Sonntag. Danke fürs mit dabei sein. Schöne Woche. Peter, dir noch eine schöne sonnige Woche, wenn ich das da sehe. Schön, viel Spaß in deinem Baumhaus in Tirol. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann sehen und vor allem dann auch alle wiederhören. Macht's gut. Danke fürs mit dabei sein. Nächste Ausgabe nächsten Dienstag nach Miami. Dann natürlich dort überall, wo es Podcasts gibt. Backstage, Boxengasse. Danke, ciao.
Schöne Zeit. Bis dahin.
Tschüss zusammen.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.